Und hast du dann nochmal so zu deiner Familie zurück, hast du dann so, du warst ja so der Älteste und dann erstmal ja auch kein Papa in der Familie, hattest du dann auch gleich so ein bisschen Verantwortung getragen? Nee, der Eckert war ja schon recht früh dann auch dabei, oder?
Der
Wie
war
war das
sehr,
so? Wie war deine Rolle dann so in der Familie dann?
Ja, ich war natürlich schon immer der ältere Bruder. Also die Barbara hat mich, bis heute sieht sie mich immer so als den älteren Bruder.
Also fragt
Aber
dich auch um Rat dann und so, oder?
gelegentlich, ja. Es war zum Teil sehr schwierig. Dann hatte sie Auseinandersetzung mit dem Jobst und sie kamen nicht zurecht miteinander. Dann
Also
ist sie
Jobst, ihr Mann.
für eine Weile ausgezogen, hat sich eine eigene Wohnung gemietet gehabt. Es war immerhin der Vorteil, dass der Jobst genügend Geld hatte, sowas auch zu finanzieren. Aber sonst, naja, wie gesagt, als dann der Jobst gemerkt hat, dass der Vater das Geld,
Veruntreut hatte da.
das Geld, was den Mandanten eigentlich gehörte, veruntreut hatte, da hat er sich halt sofort getrennt von ihm, hat gesagt, die Praxisgemeinschaft ist hiermit aufgehoben. Und dann hat der Eckhart meine Mutter unter Druck gesetzt, die Momo, und hat gesagt, sie muss also sofort die Beziehung zu diesem Kerl aufhören. Das geht
Der ja
nicht,
immerhin
dass er.
der Mann von ihrer Tochter war und das
Ja,
Vater
ja.
von den 5 Enkeln.
Ja, 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 ja. Also da war sie auch ganz durcheinander, das hat man schon gemerkt. Ich meine, sie hat sich natürlich auch immer schon Sorgen gemacht darüber, dass der Eckhart da immer mehr Schulden aufgehäuft
Das
hat.
hat sie mir schon mitgekriegt.
Ich ja.
Nee, die Momo auch.
Die Momo auch, ja. Sie hat es nur so von Ferne mitgekriegt. Er hat dann manchmal auch gesagt, ja, sie sagt dann immer nur, ach, Eckhart und so und hat sich im Detail auch nicht gekümmert, aber.
Warum hat er denn überhaupt so viel Schulden aufgehäuft? Er hat doch eigentlich vernünftig
Hat gut verdient,
verdient.
ja.
Also warum, was war überhaupt dann, wofür überhaupt der
Ja.
erste Kredit?
Ja, zunächst hatte er Schulden gemacht, um das Haus zu kaufen und auszubauen, nicht? Da waren dann zwei
Ach, den Anbau
Anbauten
hat er dann auch
schließlich.
noch gebaut und gekauft.
Das hat er immer ganz stolz erzählt. Da hat er mit 1000 Mark Guthaben hat er angefangen und hat dann das ganze Haus auf Kredit finanziert. Aber ich glaube, das spielte eine große Rolle, dass er einfach immer gehofft hat, er könnte eines Tages reich werden und müsste nicht mehr so den Anwaltsjob
Also, er war gar nicht gerne
tätigen.
Anwalt.
Also ursprünglich schon, er hat immer davon geschwärmt, was es für ein interessanter, abwechslungsreicher Job ist, dass er so froh ist, dass er das studiert hat. Aber er wollte halt immer gern mit wenig Arbeit viel Geld verdienen. Das ist ja auch verständlich. Und da hat er dann oft so Versuche gemacht mit Leuten, die er eigentlich nicht einschätzen konnte und die ihn dann übers Ohr gehauen haben. Es gab dann immer so, ich weiß nicht, der Kostov, das war so ein etwas schmieriger Bulgare, der eben große Geschichten erzählt hat von seiner Erfindung, dass er also so ein aufgeschäumtes Aluminium herstellen kann. Und das sei doch, da gibt es also alle möglichen Interessenten, die das machen, das machen wollen. Und da hat der Vater dann, wer weiß, wie viele Reisen gemacht zu Metallfirmen und so, um denen das klarzumachen, plausibel zu machen, dass sie den Kostov da fördern müssen.
Und dann hätte er mitverdient, wenn das was geworden
Wahrscheinlich
wäre.
hätte er da mitverdient, ja. Aber das wurde alles nichts. Und es war nur eine von vielen
Ja, du hast erzählt, dass er dann irgendwann auch ins Zigarettenbusiness eingestiegen ist und Stefan und du dann immer die Automaten aufgefüllt habt oder so.
Ich weiß nicht, ob wir sie aufgefüllt haben, aber
Oder?
er hatte, hat dann sich beteiligt an so einer Automatenfirma, die irgendwie mit dem Starnberger Bankdirektor zusammenhing. Er kannte die ja alle natürlich schon beruflich und hat natürlich auch immer die kennengelernt, weil er Geld brauchte. Und diese Automatengeschichte, ja. Und dann haben sie Hausbriefkästen angebracht. Das ist auch so eine Sache. Da haben sie so Arbeitskolonnen beschäftigt, die von Haus zu Haus gegangen sind und diese haben dann die Hausbriefkästen angebracht unten.
In so Mehrfamilienhäusern dann?
Ja, die Hausbriefkästen unten angebracht und dann hat einer von der Kolonne dann die Schlüssel verteilt an die Mieter dort, damit sie auch den richtigen Hausbriefkasten benutzen konnten.
Das nicht zu mühsam war, mit solchen Sachen dann einzusteigen als erfolgreicher Anwalt.
Ja, eben, das war sicher auch sowas, wo irgendjemand ihm da was vorgemacht hat, dass man da reich werden konnte. Das hat, glaube ich, damals die Bundespost 100 Mark bezahlt für jeden Briefkasten, den sie anbringen durften.
Damit die Briefboten nicht hochlaufen müssen.
Eben, dass sie das sich sparen. Und das klang erst ganz gut, 100 Mark pro Briefkasten. Aber das war auch ein Flop. Also dann ist der Jobs, der Geschäftsführer dieser Briefkastenfirma geworden.
Ach so.
Der war ja ganz gut so im Organisieren. Der hat dann nachträglich gesagt, wenn ich das gewusst hätte, was das ist, hätte ich mich nie drauf eingelassen.
Das war zu einer Zeit, wo Sie noch zusammen die Kanzlei hatten.
Ja, Jobs. Ja.
Und verrückt.
So ähnliche Sachen gab es eben öfter nicht.
Und wie war das dann zwischen Momo und ihm? Hatte er dann so ein bisschen... Also in meiner Fantasie ist dann die Momo halt so diese strenge, unantastbare Frau, die so einerseits sich nicht einmischt, aber dann doch irgendwie so, wo ich mir vorstellen könnte, dass er irgendwie halt auch endlich mal sie noch mehr beeindrucken wollte. Irgendwie so, war da sowas irgendwie auch dabei? Oder wie war das Verhältnis zwischen den beiden?
Vielleicht hat das auch eine Rolle gespielt. Einerseits war er natürlich auch irgendwie so ein Schiller, der Halotri, in Momos Augen, das glaube ich, hat schon eine Rolle gespielt. Fand sie auch anziehend, vermutlich. Er hat dann ja auch sehr intensiv um sie geworben, wie er da sie kennengelernt hatte. Andererseits war das für sie natürlich auch interessant. Mutter mit zwei Kindern und ohne Ernährung. Wenn da jetzt ein Mensch, der Anwalt ist und offensichtlich viel Geld verdienen kann, wenn der um sie wirbt, nicht? Das war sicher auch schon mit ein Motiv. Und offenbar haben sie sich wirklich geliebt. Also dieses Tagebuch, ich glaube, das war das Tagebuch vom Eckhardt, wo es dann anfing, er sei mit Frau Drieschner spazieren gegangen und so. Das kann man sich ungefähr vorstellen, wie das dann lief.
Ja.
Und er war dann auch schon bald bei uns immer in der Familie auch, bevor sie verheiratet waren, haben sie offenbar zusammengelebt. Und es war, also für mich war es immer ein bisschen erschreckend, weil er, wenn irgendwas passierte, also ich zum Beispiel den Milchbecher umgeschossen habe am Tisch oder irgend sowas, dann hat er fürchterlich losgebrüllt.
Schrecklich.
Das war so seine Angewohnheit, wenn er irgendwie erschrocken war, einfach gebrüllt.
Also was fällt dir ein oder so?
Sowas, ja, in der Art. Und
scheißlich.
Ich hatte dann schon immer Angst vor solchen Sachen, vor solchen Ausbrüchen. War natürlich entsprechend noch nervöser und habe dann noch mehr Milchbecher umgestoßen. Also das war nicht so angenehm. Andererseits war er zwischendurch auch immer sehr liebevoll. Hat wirklich gut für mich mitgesorgt, obwohl ich nicht sein Kind war. Hat er gefunden, ich müsste doch aufs humanistische Gymnasium gehen. Und das gab es in Starnberg nicht. Da gab es nur die städtische Oberrealschule. Und die galt allgemein als schlecht. Also hat wahrscheinlich auch gestimmt, vermutlich.
War nicht gut genug für den Starsohn Michael dann?
Ja, er wollte halt vor allem auch, dass ich so eine humanistische Bildung habe wie er. Er hat das immer so etwas... Naja, anfangs suggeriert, dass er da seine Schulbildung aus dem humanistischen Gymnasium hatte. Das stimmte auch. Er war schon auch auf humanistischen Gymnasien. Aber auf der Schule, die ihn besonders imponiert hat, in Schulpforta, ist das in Sachsen oder Thüringen, weiß ich nicht, die es heute auch wieder gibt, ursprüngliches Klostergymnasium. Und dann evangelische, ja, Eliteschule. Da war er aber nur ein Jahr, nur das letzte Schuljahr. Aber da muss er sehr erfolgreich gewesen, hat gute Noten gehabt und so. Das war also kein Problem und das hat ihn auch sehr gehoben sozusagen.
Aber eigentlich ist schon ein ziemlicher Gegenentwurf, wenn man denkt, wie die Momo ihren Vater dann vergöttert hat und dir auch das so mitgegeben hat, dieses, oder hätte ich jetzt gedacht, so dieses brav sein, gebildet sein, Verantwortung tragen und so. Und dann, und dann ist dann so, wenn du selber sagst, er war so ein bisschen Hallodri und hat sich so gut durchwurschteln können und so, ist ja eigentlich schon ein ganz anderes Bild, als was die Momo da so beim Vater
vergöttert ich nehme hat. An, dass ihr das halt auch sehr imponiert hat dann nach dem Krieg. Aha. Auch natürlich rein praktisch. Ich meine, sie hatte zwei Kinder und kein Einkommen. Ja. Es gab zwar eine Lebensversicherung von meinem Vater, aber die war in Reichsmark und dann kam die D-Mark und dann war die praktisch auch nichts wert. Wow. Ich hab da eine ganze Weile, Barbara und ich, wir haben eine ganze Weile noch was davon bekommen, so eine Waisenrente und für uns von der Lebensversicherung auch noch Zahlungen. Aber war natürlich bei weitem nicht das, was wir gekostet haben. Und da war er auch sehr anständig. Hat also zum Beispiel dann gefunden, kann nicht dann nach Starnberg in die Oberschule gehen. Das wärst ja vielleicht noch, das war da in so einer Villa in der Nähe vom Bahnhof, nicht? War die
ursprüngliche. Ja, ich glaube, die Musikschule war dann nochmal da untergebracht oder so.
Das kann sein, ja, ja. Mhm. Und das war das einzige Schulgebäude damals. Mhm. Und die Schule, das waren halt irgendwelche Lehrer, die sie da aufgegabelt haben. Und die galt sicher zu Recht als schlechte Schule. Und er hat dann gefunden, ich muss also aufs humanistische Gymnasium und hat dafür gesorgt, dass ich da in Pasing aufs Gymnasium ging.
Aber erst noch aufs Internat, oder?
Ja. Mhm. Und dann haben die Eltern gefunden, mit 10 Jahren ist so ein Junge noch zu klein, der kann nicht da mit dem Vorortszug nach Pasing fahren.
Ja.
Und deswegen wäre Salem jetzt das Richtige. Mhm. Und das ist köstlich. Da gibt es also eine ganze Menge Korrespondenz zwischen meinem Vater, also dem Eckhardt, und der Schule. Und da war dann auch zum Teil waren dann auch so Sachen, soll er das machen oder das machen in dem nächsten Schuljahr. Aber das meiste war Korrespondenz mit der Verwaltung von der Schule, dass er doch eher noch mal ein bisschen das Schulgeld ermäßigt haben wollte. Er hatte sowieso, das war so in Salem üblich, man konnte sich auswählen, wie viel man als Beitrag zahlen wollte. Mhm. Die hatten sowieso so ziemlich reiche Leute.
Die dann gerne so als Gönner dann auch mehr gegeben haben.
Die gerne mehr gegeben haben. Mhm. Er hatte sich schon von vornherein in der billigsten Kategorie eingeordnet und hat dann immer irgendwelche Geschichten geschrieben, dass er jetzt im Moment also wirklich absolut nicht das zahlen könnte. Mhm. Sie müssen ihm nochmal ermäßigen und so.
Aber das wusstest du nicht damals, oder?
Ich habe es wohl schon irgendwie mitgekriegt.
Okay, weil es ist ja schon eher dann unangenehm, wenn um dich rum die ganzen Söhne der Gönner sind und du bist dann sozusagen da.
Das hast du nicht so empfunden, aber. Hat mich nicht berührt eigentlich. Okay, ich meine, ich war aus einem anderen Grund etwas in Schwierigkeiten in dem Internat in Salem. Denn ich hatte ja, das war auch in Salem, ich hatte in der Zweigschule Hohenfels, wo die ersten 3 Jahrgänge waren, da hatte ich die zweite Klasse, also den zweiten Jahrgang da übersprungen.
Weil du einfach zu gut warst.
Ich konnte alles so ungefähr. Mhm. Und das war wohl bei denen auch so gemacht, dass man leicht da durchkam, denn die waren ja angewiesen auf die Zahlungen der Eltern von den Schülern. Und
dann warst du, wo du eh schon immer ein bisschen von außen drauf geguckt hast, warst du jetzt auch noch wahnsinnig jung, viel jünger als alle anderen.
Eben.
Das heißt, der Rest nicht leichter, dann, dich zu integrieren dann.
Eben, das war dann, als ich nach Salem kam, da war ich dann in der untersten Klasse überhaupt von ganz Salem und war also der jüngste Schüler in ganz Salem. Und das war vielleicht auch wegen meiner Art. Ich habe halt mich relativ ungeschickt immer verhalten, vermute ich.
Was meinst du mit ungeschickt?
Ja, hab da nicht mitgemacht bei denen oder hab mich nicht mal bemüht.
Ist auch nicht so gewusst, wie der Code ist, um sich so Eintritt zu verschaffen, dann sozusagen in die Coolen, zu den Coolen oder die dann denen auch vielleicht zu schmeicheln oder so.
Vielleicht, das habe ich nie überlegt, aber irgend sowas hätte ich vielleicht machen müssen, aber da kam ich nicht drauf auf den Gedanken. Und dann war ich auch eben noch der Jüngste und so völlig unsportlich. und bin dann in dem Fall, was man das heute nennt, gemobbt worden. Mhm. Also dann kam immer so ein kleiner Trupp an und hat dann mich verhauen einfach so. Mhm. Und da ich dann nichts machen konnte, die waren eher zu mehreren und ich sowieso ziemlich schwach, also haben sie mich also kräftig verhauen. Und das endete dann erst, das war am Ende des ersten Schuljahres in Salem. Mhm. Da kam ich dann nach Hause.
Du warst ja nur immer viermal im Jahr zu Hause überhaupt oder so.
Ja, mhm. eben. Ja, das war damals, konnte man dann nicht so leicht hin und her. Mhm. Also viermal ungefähr war es, ja. Also im Sommerferien, da kam ich dann natürlich erstmal hin. Mhm. Dann Allerheiligen, Weihnachten, ja, Ostern, Sommerferien, glaube ich. Also, mehr war es nicht. Und da war ich dann zu Hause und war irgendwie, die Momo hat mir dann den Rücken gewaschen oder sonst was. Und dann hat sie gesehen, ich war so übersät von blauen Flecken an den Oberarmen, hat gefragt, was es ist. Und dann habe ich also auch erzählt, ich habe vorher kein Wort davon gesagt, noch so ein bisschen was erzählt. Und dann hat sie das mit dem Vater besprochen und die haben gesagt, nee, also das geht so nicht. Das müssen wir beenden.
Warum hattest du dir das nicht erzählt?
Ich habe gefunden, das geht eigentlich nur mich was an. Da.
Eigentlich komisch, oder?
Komisch, ja.
Ja, aber ich glaube, als Kind, auch mit gegenüber den Eltern, ist es ja auch, was viele sagen, dass man als Kind gar nicht die Orientierung hat zu sagen, Moment mal, die müssen jetzt falsch sein, sondern dann immer, wenn man auch missbraucht wird oder geschlagen von den Eltern oder so, dass man dann auch immer sagt, na, irgendwas werde ich schon falsch gemacht haben, sozusagen.
Das ist natürlich so ein psychologisches, ein psychologischer Druck, klar.
Und war das denn jemals auch richtig gefährlich, wenn die dich geschlagen haben? Oder
nö, glaube ich nicht.
War eher so.
Vielleicht war es gefährlich, ich habe nichts gemerkt. Aber
okay. Also du hattest jetzt nicht Angst um dein Leben, sondern war so dein Gefühl? Hattest du irre Angst, dann am nächsten Tag wieder da den Weg zu gehen, wo die dir aufgelauert haben? Oder?
Die haben mir eigentlich nicht aufgelauert. Ich weiß nicht,
das war nicht nötig.
Es war nicht nötig, nee, die kamen einfach und haben mich halt gepackt und verhauen und dann waren sie wieder weg.
Und du hast auch nie den Lehrern Bescheid gesagt oder so?
Ich habe schon mal, das erinnere ich mich dunkel, habe schon mal einem, der hieß der Mentor, für den Teil des Schlaftrakts, in dem ich war, habe dem da was erzählt. Dann hat er gesagt, ja, dann musst du eben dann dich durchsetzen, musst eben mal richtig die anderen hauen. So.
Das ist ja Wahnsinn.
Und das war's dann. Und,
Und dann hast du ja wozu dann noch weiter jetzt irgendwie?
Ja, ich hätte gar nicht insistiert, da wegzukommen von der Schule, aber es war sicher ganz vernünftig, dass die Momo dann gesagt hat, das geht so nicht.
Und du hattest dann auch niemanden, der auf deiner Seite war, oder?
Normalerweise nicht, nee. Weil ich war halt so ein bisschen blass und unscheinbar. Mhm. So intellektuell auch, war in der Schule natürlich immer gut, das war kein Problem.
Mhm. Ach so, und, auch trotz des Klassenüberspringens warst du immer noch gut?
Ja, da habe ich erst vor allem Französisch nachlernen müssen. Mhm. Aber sonst, nö. Mhm. Mir war das nie ein Problem. Also ich war natürlich, das stimmt schon, ich war wahnsinnig faul. Ich habe nie richtig Vokabeln gelernt oder so. Da bin ich dann oft in Schwierigkeiten gekommen mit den Lehrern. Und die haben dann sich natürlich auch nicht gerade für mich eingesetzt. So ein fauler Kerl, der keine Vokabeln lernt. Aha. Das war nicht deren Fall, so ungefähr.
Und hast du auch dann gern gelesen in der Zeit und so, oder?
Ich habe wahnsinnig viel gelesen immer, ja. War eben viel da auf mich gestellt und auch allein. Mhm. Und das war eigentlich ganz nett. Dann habe ich diese Klasse übersprungen. Und in der nächsten Klasse, also in der dritten Klasse dann. Noch in Hohenfels. Mhm. Da war es schon, dass ich also das Französisch nicht gelernt hatte, was die anderen in der zweiten Klasse gelernt hatten. Und da hatte ich Nachhilfe in Französisch. Und das war ganz nett. Das war eine junge Frau, junge Lehrerin. Die ist bald, ganz lustig, war aber nicht verheiratet. Und
ja, erst bald kommt die Ehe.
Und die war so lustig und positiv und so. Das war eigentlich sehr angenehm.
Genau, was du gebraucht hast dann.
Ja, das war...
Ich meine, wenn man denkt, wie alt warst du da? 10 oder so?
Oder ja, also 10 war ich, wie ich dorthin kam.
Du bist mit 10 weg von der Vater tot, 11. Die Mutter weg, sieht man viermal im Jahr, das ist ja schon grausam eigentlich. Und dann auch noch verprügelt.
Ja, also, das war nicht schön, das war eine blöde Situation, klar.
Wahnsinn.
Und gut, da war ich 10, wie ich hinkam nach Hohenfels, dann 11 in der 2. Klasse dort und dann eben, nein, in der 2. war ich ja nicht, in der 3.
Mhm.
Und das heißt, ja, da war ich 11, als ich das Französisch nachgelernt habe und nachlernen musste.
Mhm. Und hat es dir total gut getan, dass einfach jemand Nettes, Fröhliches, nicht, genau, sich liebevoll, genau, Zeit mit dir nimmt. Und die war auch, das war ein 1:1 der Unterricht mit ihr?
Ja, ja.
Ah, ja. Ja,
ja. War sozusagen eine Nachhilfestunde.
Und das hat dann Eckart bezahlen müssen, oder?
Ja, ja, hat er bezahlt. Ja. Da war er immer sehr anständig. Also,
okay.
Mhm. Das hat ja wahnsinnig viel Geld gekostet. Mhm. Salim war damals schon also berüchtigt als teuer.
Mhm.
Und das hat er also ohne weiteres gezahlt. Ich hatte so das Gefühl, er war auch ganz stolz auf seinen Sohn,
ja,
seinen Stiefsohn, der da solche Erfolge hat und so in der Schule vorankommt.
Mhm.
Aber dann kam die Zeit in Salem, also in der Hauptschule selber. Und das war eben die Zeit, wo ich gar nicht zurechtkam.
Nicht?
Mhm. Da, wo ich dann dauernd verhauen wurde und so. Und deswegen habe ich dann das zweite Jahr, dass ich in Salem gewesen wäre, da bin ich dann, was war das eigentlich? Da bin ich dann in Pasing.
Da bist du dann doch, ja, zu der, wo die Eltern mit 10 noch gesagt hatten, den schickt man nicht mit, ja, der, ja, Bahn, und dann ging es aber zwei.
Und dann ging es, genau, dann, dann war ich in Pasing und die waren natürlich sehr viel fleißiger gewesen, mhm, und haben viel mehr gelernt gehabt, wie ich in der Zeit. Erstens mal hat mir das eine Jahr überhaupt gefehlt.
Mhm.
Und zweitens war in Salem da nicht so viel Ehrgeiz an der Schule, sodass ich also noch sehr mühsam das nachlernen musste. Vor allem das Französisch, was ich nachgelernt hatte, hat mir nichts genützt, denn dort war Englisch die erste moderne Fremdsprache. Habe ich dann auch viel nachlernen müssen. Ja, und Französisch habe ich dann auch noch Nachhilfestunden gehabt. Das war wahrscheinlich noch in Salem.
Ah, ja.
Da gab es dann so ein älteres Fräulein, ich weiß nicht, ich glaube Molinari hieß die.
Aha, die war dann nicht mehr so
etwas merkwürdige Tante.
Mhm.
Und naja, gut, ich bin halt auch in die Nachhilfestunde gegangen. Gut, und dann eben in Pasing, da musste ich schauen, dass ich irgendwie mitkomme. Das war klar. Also da.
Und wie war das da dann? Also da warst du aber nicht mehr so der Aussätzige sozusagen wie in Salem.
Nö. Da haben wohl die Klassenkameraden das auch problemlos anerkannt, dass ich in vielen Fächern einfach besser war.
Mhm.
Also damals natürlich nicht in den Fächern, wo man was lernen musste, denn faul war ich immer. Und die hatten also einfach mehr gearbeitet als ich in der Zeit. Und das war also dann natürlich der Sprachenteil. Damals hat man mit Latein angefangen, dann eine moderne Fremdsprache gelernt.
Als bei denen dann Englisch war.
Das war dann Englisch.
Bei mir. Mhm.
Und dann in der 4. Schuljahr im Gymnasium, glaube ich, schon Griechisch.
Mhm.
Und das hat mich eigentlich gefreut. Das war irgendwie eine schöne Sprache. Aber da hätte man auch viel lernen müssen. Und das habe ich halt nicht gemacht. Also das war... Ich war dann immer zu faul, da richtig zu lernen.
Wenn ich das mal in meiner Schulzeit gewusst hätte, hätte ich nicht so ein schlechtes Gewissen gehabt, dass du auch die ganze Zeit wegen Faulheit getadelt wurdest. Weil mir hat es, wenn ich mich zurückerinnere, ist wirklich ein ganz dominantes Gefühl, schlechtes Gewissen. So wegen vergessener Hausaufgaben, wegen Schlamperei und so. Stand auch bei mir im Zeugnis immer drin und so. Und ich hätte mir nicht vorstellen können, dass es bei dir ähnlich war.
Das war lange Zeit ähnlich. Ja.
Mm.
Da habe ich mal auch einen Verweis gekriegt wegen Unfleiß. Das ist nicht einfach wegen Faulheit, sondern wegen Unfleiß. Und die ersten Jahre habe ich immer Schrift- und Heftführungen ungenügend gekriegt, weil ich halt so geschmiert habe. Das hat mich zwar gestört, aber das hat mich nicht dazu angeregt, das irgendwie zu trainieren und besser zu machen.
Ja. Bei mir steht auch im Zeugnis dann drin, das ständige Vergessen und Verwechseln von Hausaufgaben muss aufhören.
Ja.
Und nochmal zum Großpapa, also meinem Großpapa, deinem Vater Eckhard oder Stiefvater Eckhard. Wie war das jetzt für dich so? Ich finde es immer noch so faszinierend, dass er ja mit seiner aufbrausenden Art und diesem bisschen und einerseits so wahnsinnig geschickt, aber auch so ein bisschen hallodrig und so, dass er so völlig anders ist als sowohl wie Momo so ihr Ideal gesehen hat oder jedenfalls ihren Vater vergöttert hat, als auch, was ich so empfinde, als was sie dir mitgegeben hat, so als Ideal. War er denn dann irgendwie auch, hast du ihm dann in irgendeiner Art nachgeeifert oder welche Rolle hatte er so für dich als Vater? Oder wie sehr hast du ihn überhaupt als Vater empfunden auch?
Er war halt der Vater, das war ganz klar, da gab es auch keinen Zweifel und auch ich habe da nicht irgendwie dran gerüttelt.
Hast du auch gar nicht drüber nachgedacht, so, ob er jetzt leiblich dein Vater ist oder nicht?
Wenn ich mal gefragt wurde, dann habe ich gesagt, ja, mein leiblicher Vater, der ist eben schon umgekommen im Krieg. Okay. Das war dann so eine ferne Vergangenheit. Und dann habe ich das schon sehr geschätzt, dass er sich um die Momo auch gekümmert hat. Der mochte sie offenbar wirklich gern.
Du hattest auch so ein bisschen Verantwortungsgefühl für die Momo dann oder warst du dafür zu klein?
Kann ich nicht sagen, ob es ein Verantwortungsgefühl war für die Momo, aber irgendwie war ich natürlich ihr auch besonders verbunden so und habe mich gefreut, dass sie da so gut behandelt wurde von dem neuen Ehemann. Das war schon sehr erfreulich. Und dann hat er ja auch für mich das alles bezahlt, was zu bezahlen war. Entschuldigung.
Gesundheit.
Er hat dann irgendwann, also die Momo hat dann irgendwann, von der Lebensversicherung war das, oder ja, irgendeinen größeren Batzen Geld für damalige Zeit jedenfalls bekommen. Und der Eckhardt hat dann gesagt, das geht nicht, dass ich dann das verwalte, denn ich brauche das ja auch. Und würde es dann vielleicht einfach aufbrauchen für die Kinder.
Du brauchst es auch und du würdest es für deine Kinder aufbrauchen?
Er hat gemeint, dass er es vielleicht für Sabine und Thomas Sabine und Stefan aufbrauchen würde. Jedenfalls fand er sich keine gute Konstellation und hat dann vorgeschlagen, dass der Onkel Ulrich Hoche, sein juristischer Verwandter, der war so ein Top-Jurist eigentlich, war eben Präsident des Bundesfinanzgerichts in München. Er war jedenfalls der Präsident des Reichsfinanzgerichts in München gewesen. Ich vermute, dass er dann nach dem Krieg auch schon pensioniert wurde. Ich weiß nichts Genaues. Und dann hat er den gefragt, ob er nicht für uns, für Barbara und mich, die Vormundschaft übernehmen würde.
Inklusive der Verwaltung von diesem Geld, was die Momo dann gekriegt hat.
Ja, dafür eigentlich vor allem.
Okay.
Und war natürlich Vormundschaft, war ja hauptsächlich eine finanzielle Geschichte. Und er hat dann eingewilligt und war also so, wie das ist bei so höheren Justizbeamten. Er hat dann also ganz genau das immer alles angeschaut, was der Eckhardt da gemacht hat und hat sich nicht so leicht überrumpeln lassen von ihm, was er sonst oft seine Sachen geregelt hat. Ich weiß, er kam dann oft noch zu uns raus, um mit dem Eckhardt zu besprechen, was es da zu besprechen gab. Meistens gab es nur zu besprechen, dass der Eckhardt mehr Geld haben wollte. Und er sagte...
Von was jetzt mehr Geld haben? Aus diesem Topf sozusagen?
Aus dem Topf, ja. Okay. Und Onkel Hocher sagte immer, das geht nicht, mehr ist nicht da drin für die Kinder. Und es waren dann immer lange Gespräche, erinnere ich mich. Am Samstagnachmittag kam er immer erst mittags zum Essen und dann
saß er. Und da war Eckhardt schon im Finanziellen, war es schon ein bisschen eng bei ihm, meinst du?
Vermutlich, ja, das weiß ich nicht mehr. Eigentlich war es bei ihm immer finanziell eng. Und da wahrscheinlich doch schon, steuerte schon auf die Katastrophe zu. Okay. Aber ich weiß es nicht genau.
Ja.
Und das waren dann immer sehr ernste Gespräche. Und der Onkel Hocher, der war auch sehr konsequent, hat dann gesagt, nee, das geht nicht, machen wir nicht. Und der Eckhart hat sich dann oft wahnsinnig geärgert über den Pfennigfuchser und so. Ja. Aber das hat er selber so sich eingebrockt und war auch seine Absicht dabei.
Ja. Vielleicht auch, um sich selbst tatsächlich zu kontrollieren dann dabei,
oder? Ja, um sich selbst dann einen gewissen Schwelle zu bauen.
Ja, aber man hat ja an den veruntreuten Mandanten Geldern hat man ja auch gesehen, dass er eben auch nicht immer dem widerstehen konnte, dann, wenn der Druck groß genug war. Ja,
ja, da war es natürlich dann, das war noch gegen Ende, erst 73 gestorben. Mhm. Und diese Mandantengelder, das aus der Wiedergutmachung, die waren also, naja, so in den 60er Jahren vor allem.
Ah ja.
Und das hat er so ganz geschickt gemacht. Das hatte ein Kollege erst gemacht, diese Wiedergutmachungsprozesse. Ein Anwalt Kohlschein, dessen Frack ich noch lange bei mir hängen hatte, mit dem Namensschild reingewebten Namensschild drin, Kohlschein. Mhm. Und der ist dann gestorben. Und dann hat seine Frau sich an den Eckhart gewendet, hat gesagt, das könnte er doch auch machen. Mhm. Und eigentlich sagte sie, hat sie die Arbeit immer gemacht.
Ah, okay.
Aber sie durfte das nicht unterscheiden.
Sie brauchte jemanden mit Schein.
Rechtsanwalt machen. Mhm. Und wenn er das weitermachen würde, dann würde die Hälfte vom Honorar bekommen. Mhm. Und er war sozusagen der Repräsentant, dem das Geld dann überwiesen werden konnte.
Verstehe,
Die Arbeit hat sie aber gemacht, die Frau Kohlschein.
Okay. Schöner, praktischer Arzt.
Ja, das hat der Vater sehr geschätzt, dass das durch den Tod von dem Kohlschein ihm dann zuflog.
Und wie war das dann für dich? Also ich bin immer noch so interessiert, wie so dein Verhältnis zu ihm war. Hattest du da als Jugendlicher oder als Kind das auch schon geahnt, so diese, sagen wir mal, schmierigeren Aspekte oder schlawinerischeren Aspekte? Und war das dann was du für dich total abgelehnt hast? Oder wie war so deine Haltung dazu?
Ja, das wurde mir dann schon klar, dass er oft etwas Schräges sich in Sachen machte. Und das habe ich sozusagen selbstverständlich abgelehnt. Die Momo war ja in solchen Sachen immer sehr klar. Mhm. Also hatte an sich von der Juristerei keine Ahnung und auch von Vaters Geschäften nicht und nichts. Hatte nur immer gesagt, ach Eckhart, was machst du schon wieder? Mhm. Aber ohne eine Ahnung zu haben. Und ich fand dann, ach, die werden sich schon einigen. Also er wird schon nichts machen, wo die Mutti dann überhaupt ganz dagegen ist.
Okay, also du hattest dich dann schon sehr sicher gefühlt mit dem Momo auch sozusagen.
Ja,
und,
ja.
Und das war auch, also wenn du sagst, dass er so jähzornig war und so, das war von ihr, du hattest vor ihr nicht Angst oder so, oder sie hätte dich auch nicht geschlagen oder so.
Nee.
Die Momo, okay.
Nee.
Und das war sehr...
Das glaube ich nicht. Also,
sehr zarte, freundliche Beziehung zwischen dir.
Ja, ja. Gelegentlich habe ich von der Mutti, also von der Momo, eine Ohrfeige gekriegt.
Ah ja, schon.
Als Kind, dann hatte ich zum Beispiel die in der Küche, neben diesem Vorplatz, da ging es zur Küche.
Genau, ja, links dann, wenn man reinkam. Mhm.
Und da hatte ich dann auf dem Weg zur Schule mal die Tür offen gelassen, im Winter. Da waren also überall die Töpfe gefroren in der Küche und so. Das war natürlich schon sehr ärgerlich. Und dann hat sie voller Wut dann mir, wie ich wiederkam, eine geschmiert.
Okay.
Und das war vielleicht die einzige Gelegenheit, jedenfalls war das eine, an die ich mich erinnere.
Aber nicht so, dass du dann Angst vor ihr gehabt hättest oder so?
Nee, okay. Gar nicht.
Okay.
Boah, hab das ja eingesehen. Sie hatte ja recht.
Recht, schieß mir.
So ungefähr. Also, da hatte ich keine Probleme damit.
Mhm. Und so dann, so das, was sie dir... Wo du so ihr Wertesystem, das hast du so relativ selbstverständlich dann für dich auch übernommen. So
dieses, ja. Also bei ihr gab es so bestimmte Regeln, die ganz unverrückbar waren.
Mhm. Zum Beispiel? Beispiel
jüngere Kinder schlägt man nicht, zum Beispiel. Mhm. Das war klar, oder Schwächere, also Schwächere in irgendwelcher Art. Mhm. Oder, ja, man schneidet Kartoffeln nicht mit dem Messer, auch so. Es war so alles etwa auf dem Nouveau-Niveau von Benimmregeln, aber oft dann auch hinterlegt mit wirklich so ernsten ethischen Regeln sozusagen.
Mhm. Meinst du, dass das dann noch von ihrer Pfarrersvaterseite kam oder einfach ihr
intrinsisches
Wertegefühl?
Das kann schon sein. Mhm. Das kann ich mir gut vorstellen, dass das eigentlich das Vermächtnis ihres Vaters war.
Zumal, wenn sie ihn dann so überhöht hat, dann war es noch mehr Auftrag, dann seine Werte zu tragen.
Ja, ja, eben. Und weil sie offenbar mit ihm auch sonst nicht viel anfangen konnte. Er konnte ja gar nicht irgendwie imponieren oder so, außer durch die Gelehrsamkeit. Mhm. Und selbst die Gelehrsamkeit, dieses Buch über die Romantiker, dass er immer schreiben wollte, das ist was geworden.
Ja. Und jetzt mit dem Großpapa, mich hat dann doch sehr berührt, wenn du später, also ich weiß nicht, wie viel ich mich erinnere, als er gestorben ist, war ich ja 5. Mhm. Aber ich habe so ganz stark diese Erinnerung von dir, dass du ihn wahnsinnig geliebt hast irgendwie, doch. Also wie du erzählt hast, dass er gestorben ist, dass du da sehr berührt warst irgendwie. Habe ich das richtig in Erinnerung? Oder?
Das hast du sicher richtig in Erinnerung. Erstens mal natürlich, er war mein Vater. Also insofern berührt einen das ja sowieso schon. Mhm. Und ich mochte ihn ja auch. Also so ist nicht. Auch wenn ich manchmal auch dann gemerkt habe, dass er nicht so ideal ist, wie man sich das vielleicht vorstellt von einem Vater.
Mhm. Was mochtest du an ihm vor allem?
Och, er war immer sehr fröhlich und geistreich, das war er auf jeden Fall.
Ja, auch so die Geschichten, die er erzählt hat, waren immer schön. Ja,
die vielen Geschichten so. Und er war beliebt, hat immer interessante Leute ins Haus gebracht. So. Und
das hast du schon genossen dann auch? So.
Das fand ich immer interessant. Und er hat auch viel erzählt aus der Kanzlei. Waren immer interessante Geschichten, weil die natürlich rechtlich interessant waren. Manchmal waren es politisch interessante Sachen. Dann kannte er sehr viele jüdische Geschichten. Es war dann wieder opportun, in der Nazi-Zeit war das ja nicht opportun, aber das hat er geliebt, hatte gern immer jüdische Geschichten erzählt und hatte auch immer Leute eingeladen, Samstagnachmittag zum Mittagessen, die er dann glänzend unterhalten hat. Die kamen auch immer gern, einerseits, weil die Momo gut gekocht hat und andererseits, weil das eine also gute Unterhaltung war.
Und hat er dir selber auch dann manchmal so direkt 1:1 auch Geschichten erzählt oder mit dir spazieren gegangen oder so?
Erinnere ich mich gar nicht.
Okay. Nee. Also wäre eher so, dass du einfach so seine ganze Energie einfach so aufgesaugt hast in dem Zusammenhang, wo er halt gerade war. Dann
ja,
so.
Ja. Ich bin dann später, also als ich dann einen Führerschein hatte, das war natürlich sehr viel später, da habe ich ihn sehr viel gefahren, weil er irgendwie sehr schlechte Augen hatte.
Ah, okay.
Und ich nehme an, er hatte einen grauen Star und den hätte man damals noch operieren können, aber er hat sich irgendwie nicht getraut.
Hat er auch milchige Augen gehabt dann? Oder?
Nee, das habe ich nie gesehen. Aber er hat immer gesagt, er sieht, je nachdem, nach Situation, sieht er sehr schlecht. War aber auch immer sehr witzig, hat dann die Frau Brinkmann, was ich weiß nicht, das, was sagt der Name?
Nichts, ne?
Die Brinkmanns, die waren immer gleichzeitig mit uns in Kampen.
Ah ja, okay. Ja.
Und da habe ich den Sohn Uwe Brinkmann kennengelernt.
Ah ja, Uwe, der sagte, ist der nicht sogar mein,
der was?
Mein Taufpate? Nee, das war ein...
Würde mich wundern, aber...
Nein, der hatte auch so einen Kurznamen, der dann Lasertechnik gemacht hat. Das war ein Studienkollege von dir.
Lasertechnik, ja, ja.
Der mir den Papagei geschenkt hat, den ich eigentlich überhaupt nicht in Erinnerung habe, weil er dann irgendwann aus dem Leben verschwunden war. Ich glaube, das war ein Studienkollege von dir. Aber der hieß, glaube ich, auch Uwe oder so. Ah, ja, egal, ich finde immer noch mal raus irgendwann.
Der Uwe Brinkmann, der hat tatsächlich, hat dann zunächst in Hannover studiert und ist dann nach Bonn, glaube ich, gegangen.
Dann ist es vielleicht doch der. Kann das sowas mit Laser gewesen sein? Ja. So?
Und der hat über Laser gearbeitet.
Ja, ja, dann ist er das. Das ist mein Dorfvati, ja, den ich nie mitgekriegt habe. Ja.
Das hätte ich gar nicht
mehr gewusst. Also einer von meinen Dorfvaten. Ja.
Ja. Und der war, solange wir uns da selber, solange wir Studienkollegen waren, haben wir uns auch ganz gut verstanden.
Mhm.
Der hat aber immer so ein bisschen so eine lätscherte Art und so. Mhm. War immer eher so misstrauisch und pessimistisch und so. Also der lag mir insofern nicht sehr. Mhm. Aber wir haben viel miteinander gemacht. Wir haben zum Beispiel Paddeltouren gemacht auf der Drau oder so. Das war dann schon ganz nett.
Und jetzt wolltest du auch von seiner Familie erzählen, im Zusammenhang mit Großpapa noch irgendwas. Die Brinkmanns, hattest du dann gesagt.
Brinkmanns? Ja, wir waren eben immer gleichzeitig in Kampen.
Ah ja.
Ungefähr. Und da hat dann der Eckhardt Schach gespielt mit dem Papa Brinkmann.
Aha.
Auch am Strand, dann mit ihren, waren wir ja nackt am Strand und mit den dicken Bäuchen lagen sie dann so halb im Sand und haben Schach gespielt. Und das war dann schon eine relativ enge Beziehung. Also der Uwe hat dann eben auch Physik studiert, das hat er in München angefangen.
Mhm.
Und also auch zusammen mit mir, da waren wir immer so eine Bande von 4, glaube ich, mindestens. Da war der Uwe und ich und dann aus meiner Klasse der Ernst Sebers, der Sepp Egger und Eckhard Deisenhofer. Ja. Und das, wir haben ganz verschiedene Wege gemacht. Der Sepp Egger, der hat dann Meteorologie gemacht.
Mhm. Und ist eine ziemliche Koryphäe geworden dann, oder? Ich glaube, von dem hat es jemand erzählt. Der war so eine interessante Figur auch.
Der war, ja eben, der war dann schon sehr berühmt. Hat dann am Anfang gesagt, ja, unter den Meteorologen, da ist man als Physiker der King. Und Eckhard Deisenhofer, der hat dann irgendwie eine Möglichkeit gefunden. Der war als Wehrpflichtiger bei der Bundeswehr, bei den Gebirgsjägern und hatte dann eine Möglichkeit gefunden, dass er da ein Stipendium gekriegt hat, wenn er sich für so und so viele Jahre für Dienst in der Bundeswehr verpflichtet hat. Und der hat dann später sehr gejammert, hat gesagt, dieser Dienst ist wahnsinnig langweilig. Jeden Morgen den Piloten die Wetterkarte erklären. Und das über Jahre, das war schlimm.
So ein Fehler.
Aber weiß, wo das Studium bezahlt und hat dann auch gut verdient nachher.
Ja.
Der hat aber eben Meteorologie gemacht, soviel ich weiß, und hat dann ein Wochenendhaus wie hieß das, so eine Insel im Atlantik, egal.
Die Azoren.
Azoren, auf den Azoren.
War das Eier?
Ja. Und dann der Sepp Egger, der war so ein Wurzelsepp eigentlich hier, einem Typ nach, eben auch Physiker, und der hat dann, der war Meteorologe, weiß nicht, wie der Eckhard Deisenhofer zur Meteorologie kam. Jedenfalls der Sepp Egger, der war Meteorologe, und hat dann sehr theoretische Meteorologie gemacht und hat mir das schöne Beispiel erzählt, dass es da irgendwo in einem südlichen Alpental eine Situation gab, wo der Wind in die Alpen rein blies und aber dann selber in dem Tal der Luftzug rauskam aus dem Tal.
Mhm.
Man wusste eigentlich nicht, warum. Und da hätten sie ein Riesenprogramm gerechnet, um das rauszubringen.
Mhm.
Und dann haben sie es rausgebracht und haben das dann veröffentlicht. Das war eine wahnsinnig komplizierte Geschichte. Und dann hat er gesagt, ja, und dann haben wir es selber nicht mehr verstanden.
Das Modell hat alles wunderbar abgebildet, aber wir wussten nicht, warum.
Das Modell hat anscheinend funktioniert, aber es hat uns nichts mehr genützt, wenn wir es selber nicht verstanden haben.
Ja. Wobei das ja jetzt das Frappierende ist bei der aktuellen AI. Artificial Intelligence, dass man da schon lange nicht mehr weiß, warum. Das ist ja das besondere Element davon, dass man eigentlich eher wie ein Gärtner oder ein Züchter da sitzt und überhaupt keine Ahnung hat, wie das auf die Ideen kommt und so. Mhm. Und einfach eine ganz andere Herangehensweise ist. Und eben dann der Moment, wo es klappt, nicht der Moment ist, wo man selber versteht.
Ja, 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 ja. Das war da eben auch so. Und das war für ihn damals noch überraschend. Mhm. Der wurde dann auch sehr erfolgreich, da war an der TU als Professor und hat aber hauptberuflich Bergtouren gemacht.
Hauptberuflich, die hat meistens seine Zeit seines Lebens.
Ja, aber es ist eine ganz verrückte Art. Er hatte dann so einen Buschel. Hatte dann so einen Wuschelvollbart. Mhm. Also vom Typ her so eher ein Wurzelsepp. Mhm. Und hieß eben auch Sepp. Sein Vater hatte ein Antiquitätengeschäft in Greffelfing.
Ah ja. Mhm.
Und dazu passt er auch dem Typ nach.
Ganz lustig. Und das war ein richtig enger Freund dann auch von dir in der Schulzeit?
Ja, da waren wir
eigentlich fast immer zusammen. Das war so dein
Freundeskreis.
Der Sepp und du und der, diese so drei, vier.
Ernst Sebers.
Ah ja.
Und der Uwe und ich.
Ah, ja. Ja, okay, schön.
Wir haben das ganze Physikstudium sozusagen zusammen
gemacht. Ach so, ihr hattet euch im Gymnasium kennengelernt und seid dann gemeinsam zum Physikstudium gegangen alle. Das ist ja nett. Ja.
Doch, das war sehr schön. Das konnte uns auch
und
so.
Sag mal, Wehrdienst musste dann keiner von denen machen, oder?
Also ich weiß, dass der Eckhard Deisenhofer dann bei den Gebirgsjägern war.
Ach ja, stimmt, genau, das auch, hast du gerade erzählt. Genau,
dort auch große Erfolge hatte.
Aber das war ja sogar Berufsarmee dann.
Ich glaube, der war es. Ja, er hat sich, glaube ich, als Offiziersanwärter
dann anbieten lassen. Finanzieren. Das ich,
ja. Aber jedenfalls von dem weiß ich es. Von anderen weiß ich es eigentlich nicht, ob die bei der Bundeswehr waren.
Aber wenn dann nach dem Studium sozusagen, weil ihr seid dann ja direkt vom Gymnasium, weil ich bin ja nach dem Gymnasium, habe ich ja erst mal den Zivildienst gemacht und dann erst studiert.
Ja, aber das gab es nicht.
Ach so, das. Okay.
Ich weiß nicht, ob sie das...
War auch alles noch so neu. Wann ist denn die Bundeswehr eingeführt worden?
Ja, so 1950 oder 1951.
Okay, ja, schon. Ja. Okay. Und du selbst warst ausgeklammert, weil dein Vater im Krieg gestorben ist?
Ja.
Okay.
Ja. Ich hatte dann einen Antrag gestellt als Kriegsdienstverweigerer.
Ach so, das war damals wahrscheinlich noch sehr ungewöhnlich, oder?
War sehr ungewöhnlich und wurde auch sehr ungnädig aufgenommen.
Das fand ich nicht lustig.
Und mein Großvater, der mich das erzählt hat, Großvater Drieschner, der hat dann nur gesagt, pfui.
Das war der auch immer gesagt hat, die lahmen Österreicher.
Klappen Österreicher, ja, ja.
Da war so ein missratener Enkel dann nicht.
In der Beziehung fand er mich sicher missraten.
Aber er mochte dich eigentlich.
Doch, wir haben uns gut verstanden.
Wie hieß der? Auch Wolfgang, oder?
Nee. Wie hieß er überhaupt? Alfred.
Alfred, ah ja, ja.
Alfred Drieschner,
okay.
Und?
Ah ja, du hattest noch verweigert dann.
Und dann hatte ich den Antrag eingereicht und dann trat immer diese Regelung in Kraft, dass die ersten ältesten Söhne von Tätern, die im Krieg gefallen waren, dass die nicht Wehrdienst machen mussten.
Okay.
Dann war das damit erledigt.
Ja. Und was hat dich dazu gebracht, zu verweigern damals?
So idealistische Einstellung. Ich dachte, also wenn eigentlich die da kämpfen sollen, wenn die gar nicht mitmachen, dann kann es keinen Krieg geben, kann nichts passieren. Nicht?
Ja. Aber das war ja eigentlich damals... Also das zeigt ja auch schon ein bisschen, dass du, vielleicht passt es auch zu dem, was du beschreibst, dass du immer so alles sehr genau beobachtet hast und deine eigenen Schlüsse gemacht hast und deshalb auch nicht so ganz in der Gruppe drin warst und so. Da passt es dann auch dazu, dass du für dich so denkst, eigentlich macht es für mich nicht richtig Sinn und dann auch was macht, was sonst keiner macht zu der Zeit. Weil bei mir war es bei mir haben alle, die ich cool fand, haben alle verweigert damals. Es war für mich klar, dass man
das war überhaupt nicht üblich.
Ja.
Man musste das ja auch rechtfertigen, dann wurde man von der Kommission geladen.
Ja, das musstest du auch.
Und das war dann schon, da gab es dann einen eigenen Club für die Beratung von Kriegsdienstverweigerern.
Das waren dann irgendwelche Linken, die das gemacht haben, oder dieser Club?
Weiß ich nicht. Die haben jedenfalls dann solche, die verweigern wollten, beraten, was sie dann machen sollten und was sie schreiben sollten und wie sie argumentieren sollten.
Ja, man durfte ja nur aus Gewissensgründen verweigern. Man durfte nicht einfach sagen, das ist meine Überlegung, sondern musste darlegen, dass das Gewissen leidet.
Sozusagen. Genau, genau. Aber das habe ich also nicht gelernt und gar nicht durchgehend geprüft, weil das dann eben nicht mehr nötig war.
So weit kam es dann gar nicht zu der Verhandlung.
Ja, nee.
Ah ja, okay.
Ah, keine Verhandlung gewesen.
Naja, dann ist es vielleicht jetzt für jetzt so ein ganz guter Abschluss, dass wir
okay, ja.
Das sagen, du bist so in Schwung jetzt, gell, Fahrt. Das können wir auch noch, jetzt haben wir eigentlich so bis inklusive Gymnasium haben wir eigentlich jetzt ganz schön viel abgeschlossen. Oder was war jetzt so noch ein Aspekt von der Zeit, bis du erwachsen wirst sozusagen, was noch spannend wäre?
Ja, also was für mich natürlich sehr wichtig war, das war das Jahr in Amerika.
Ah ja, genau, das erzählst du jetzt auf jeden Fall.
Das war dann, nach der damaligen Zählung, während der 8. Klasse, also die Klasse vor der Abiturklasse.
Also unsere 11. oder 12.?
12. wahrscheinlich.
Okay, ja. Waren 13 Jahre
insgesamt. Okay. Ja. Und das war auch so eine Geschichte, wo ich eigentlich so ganz für mich das alles entschieden habe. Dann habe ich eines Tages ein großes Plakat in der Schule gesehen, das war so eine große Plakatfläche, wenn man auf der Treppe dann runterkam und zum Pausenhof ging. Und da stand ein großer Anschlag, wie hieß das? Ein Programm, jedenfalls ein Stipendienprogramm.
War es AFS dann auch?
Bitte?
War es AFS dann auch?
War noch nicht AFS.
Okay, nein.
Also AFS gab es zwar auch schon, also die...
Die Mutti ist ja mit
die war AFS. Mit AFS. Mhm. Wir haben es aber unabhängig voneinander gemacht. Mhm. Und ich habe dann ein Plakat gesehen, das war von der amerikanischen Botschaft, denke ich mir. Jedenfalls, die haben geschrieben, man kann sich da bewerben und weiß nicht mehr genau was, jedenfalls geschrieben, ist eine vielstufige Auswahlverfahren und wenn man will, kann man sich bewerben, aber man muss mindestens dann und dann einreichen, die Unterlagen. Und das habe ich dann angefangen, habe den Eltern gesagt, da will ich mich bewerben. Haben sie erst gesagt, na ja, also ob man das machen soll und so, das waren sie etwas skeptisch. Und dann haben wir aber gemeinsam gesagt, na ja, das kann man mal probieren.
Das ist sowieso
sehr unwahrscheinlich, dass da was dabei rauskommt. Und Amerika ist doch sicher interessant.
Na gut. Und hattest du auch keine Angst dann so, dann irgendwie da in einem völlig fremden Land, damals ja auch, kann man nicht einfach mal dann anrufen oder einen Videocall machen oder so?
Nee, das gab es noch nicht. Aber Angst hatte ich nicht. Nee.
Okay, ja. Nee.